Ich habe sehr häufig in meinem Leben schon gebetet, aber viele von meinen Gebeten sind nicht erhört worden. Ich habe für Leute gebetet, wahrscheinlich einige, die auch jetzt in diesem Raum sind oder vielleicht online zuschauen. Personen, die krank sind, vielleicht sogar todkrank. Für solche Menschen habe ich gebetet, aber die sind immer noch krank. Ich habe für zum Beispiel das Ende von manchen Kriegen gebetet. Und dann sehe ich in den Nachrichten, oh, jetzt sind die Gefechte sogar noch intensiver geworden. Ich habe gebetet für eine Person, die arbeitslos ist und Gott gebittet, dass die Person einen Job findet, aber die Person ist immer noch arbeitslos. Also unerhörtes Gebet, damit bin ich durchaus vertraut. Und ich kenne auch viele Personen, die genau dieselbe Erfahrung machen wie ich. Man wendet sich zu Gott im Gebet mit einer wirklichen Notlage, mit etwas, das vielleicht sogar sehr, sehr intim ist, aber wird dann irgendwie enttäuscht und man ist dann traurig und verzweifelt und stellt sich, ja, was ist jetzt, funktioniert das Gebet überhaupt nicht? Ich kenne viele Frauen, die Single sind und sich einen Ehepartner wünschen und dafür beten, Gott, bitte schenkt mir doch endlich diesen Partner. Aber das Gebet ist irgendwie noch nicht erhört worden. Und ihr könnt jetzt weitermachen. Ich könnte eine ganze Liste von Gebeten sagen, die ich schon mal gebetet habe, die nicht erhört worden sind. Und wahrscheinlich kannst du genau dieselbe Geschichte erzählen für das, was du gebetet hast, was irgendwie nicht funktioniert hat. Und in dieser Serie reden wir darüber, dass wir beten sollten. Aber eines der größten Hindernisse, die unser Gebetsleben total killen, ist, dass wir die Erfahrung machen, dass Gebete nicht erhört werden. Und damit geht dann auch einher, dass wir eine Fülle von verschiedenen Emotionen auch durchleben. Weil da hängt ja unsere Hoffnung dran an diesen Gebeten. Dann ist man verzweifelt und Menschen, die jahrelang beten und sich wirklich an Gott wenden, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man dann irgendwann bitter wird oder sagt, komm, also dieses blöde Gebet, lass mich ja in Ruhe mit so einem Käse. Und dann ja, Härte auch irgendwo hat gegenüber solchen Ideen, dass man jetzt betet und erwarten würde, dass das was bringt. Das kann ich echt nachvollziehen. Menschen, deren Gebet nicht erhört worden ist, die haben dann oft eine schwarze Brille. Sie sehen ihr ganzes Leben irgendwo durch Unzufriedenheit und es stellt sich eine Härte ein, eine Traurigkeit, oft eine sehr starke Enttäuschung oder Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob du damit mitgehen kannst, aber ich kann solche Menschen sehr gut nachvollziehen. Und das ist jetzt nicht so was, wo man jetzt einfach vom Tisch wischen sollte und sagen sollte, ja, hast du irgendeinen Fehler gemacht oder so. Sondern wir finden auch in diesem Buch viele Beispiele von Menschen, die gebetet haben, deren Gebete nicht erhört worden sind. Und ich habe von vielen Leuten gehört, mit denen ich im Gespräch war, dieses Buch ist ein Märchenbuch. Also, ja, okay. Dafür habe ich das Buch viel zu oft gelesen, dass ich diese Behauptung wirklich ernst nehmen kann. Weil darin berichtet wird, wie Menschen mit ihrer tiefsten Not sich zu Gott wenden und aber nichts passiert. Und eine der Personen, die sich im Gebet zu Gott gewendet hat und die auch enttäuscht worden ist, die möchte ich dir heute vorstellen. Eine sehr unbekannte Person. Ich rede jetzt nicht vom Apostel Paulus, der dreimal gebetet hat und sein Gebet nicht erhört worden ist. Ich rede nicht von Jesus, der dreimal gebetet hat, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, aber sein Gebet wurde nicht erhört. Ich rede auch nicht vom König David, der gebetet hat, dass sein Sohn nicht stirbt und dann ist er trotzdem gestorben. Ich rede von Asaf. Kennt ihn jemand? Asaf aus dem Alten Testament? Keiner. Ja, okay, sehr, sehr interessant. Also man merkt, es ist eine sehr, sehr unbekannte Person. Asaf finden wir im Buch der Psalmen. Es ist das Gebetsbuch der Bibel. Und er hat sich die Zeit genommen, also er war ein Levit und ein Sänger, der hat sich die Zeit genommen, ein Lied zu schreiben über sein unerhörtes Gebet. Und drückt auf intensive Art und Weise aus, wie er enttäuscht wurde. Hört ihr einfach mal an, was Asaf für ein Lied geschrieben hat. Psalm 77 für Jedutun, den Chorleiter. Ein Psalm Asafs. Ich rufe zu Gott und ich schreie zu ihm. Ich rufe zu Gott, damit er mich doch endlich erhört. Als ich in größter Not war, suchte ich den Herrn. Die ganze Nacht habe ich gebetet und die Hände bittend zum Himmel erhoben. Aber für mich gibt es keine Freude mehr, solange Gott nicht eingreift. Denke ich an Gott, dann stöhne ich. Denke ich nach, dann werde ich mutlos. Du lässt mich nicht einmal schlafen. Nicht einmal beten kann ich vor lauter Kummer. Ich denke an die früheren Zeiten, an längst vergangene Jahre, als ich beim nächtlichen Hafenspiel mal fröhlich war. Ich grüble und denke nach. Hat der Herr mich für immer verstoßen? Wird er sich nie mehr über mich erbarmen? Habe ich seine Gnade für immer verloren? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, gütig zu sein? Warum verweigert er uns im Zorn sein Erbarmen? Es ist extrem ehrlich, und wenn du in der Situation bist, wo du vielleicht wirklich jetzt in Erwägung ziehst, das mit dem Gebet komplett sein zu lassen, weil du die Erfahrung gemacht hast, es funktioniert einfach nicht, dann bist du eigentlich in sehr guter Gesellschaft. Und jemand mit einer atheistischen Weltanschauung tut sich tatsächlich in so einer Situation sehr einfach, weil er ein sehr logisches und eindringliches Argument hat. Ich bete zu einem Gott, den es nicht gibt. Also passiert auch nichts. Ich kann es schon logisch nachvollziehen, oder? Also wenn jemand sagt, ich bete, aber es ist nichts passiert, die Schlussfolgerung, jetzt gibt es keinen Gott, das ist jetzt nicht was jetzt widersprüchlich ist. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich der vielleicht einer der Top-Gründe sein könnte, warum Menschen, die früher mal gebetet haben, aufgehört haben zu beten, weil sie einfach auch dieselbe Erfahrung gemacht haben wie der Asaf. Und ich finde es auch eindringlich, welche Worte er verwendet. Er sagt, hey, wenn ich an Gott denke, dann muss ich stöhnen. Er sagt, also ich kann nicht einmal mehr beten, weil ich so traurig bin und meine ganzen Erwartungen so enttäuscht worden sind. Ich hätte volle Kanne investiert, aber es ist einfach nichts geworden. Und dann kommt noch die emotionale Last dazu. Das ist ja das Intellektuelle, dass man sagt, okay, es ist nichts passiert, deswegen gibt es keinen Gott. Aber jemand, der enttäuscht worden ist, der tut sich ja jetzt umso schwerer, erneut das Vertrauen aufzubringen und wieder zu beten. Das ist ja genauso, wie wenn ich enttäuscht worden bin von einem Freund oder von einer Freundin, dann tue ich mich das nächste Mal ja umso härter, jetzt wieder Vertrauen zu fassen. Genau das Gleiche ist mit Gott. Jemand, der diese Erfahrung jahrelang vielleicht gemacht hat, wirklich am Ende ist, aufgehört zu beten, tut sich sowohl intellektuell als auch emotional extrem schwer. Und mein Herz ist bei dir, wenn du das bist. Aber ich möchte auch klarstellen, dass Atheisten haben eine gute Antwort darauf, warum Gebete nicht erhört werden. Aber sie kommen sehr schnell in Erklärungsnot angesichts von unzähligen, authentischen Beispielen und Berichten von Menschen, die sagen, ich habe gebetet und es ist was passiert. Du kannst sehr einfach erklären, warum Gebete nicht erhört werden, aber du hast keine Erklärung dafür, wenn sich plötzlich irgendwas tut, wo man eigentlich keine Erklärung dafür hat. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, auch an Jesus zu glauben. Ich war vor 10 Jahren, also vor meinem Laptop gesessen, auf YouTube, habe einen Predigtvorschlag bekommen. Damals war ich jetzt noch nicht so gläubig oder noch nicht so überzeugt, wie ich heute bin von der Weltanschauung jetzt. Und die Predigt, die mir vorgeschlagen worden ist, war von dem Pastor Matthias Brandner. Und dann habe ich da drauf geklickt und er hat von einer authentischen Gebetserhörung berichtet in seinem Leben. Er war so 17 Jahre alt und sein Vater hat die Diagnose bekommen von 3 Gehirntumoren bösartigerseits. Und die haben ihn dann nach Hause geschickt zum Sterben. Er war also in Windeln gewickelt und konnte nicht besprechen, ist gelähmt gewesen, gesabbert. Und die Ärzte haben gesagt, also das ist jetzt vorbei. Du kannst halt auch nichts machen und ist auch irgendwo dann die medizinische Komponente. Du kannst halt vielleicht palliativ was machen, aber irgendwann kommt man an ein Ende medizinisch. Und so haben die ihn nach Hause geschickt zum Sterben und seine Mutter ist dann aber gläubig geworden. Und er hat gedacht, komm, also die kompensiert jetzt diese Situation dadurch, dass sie gläubig wird. Und die hat angefangen zu beten. Und die hat gedacht, also die ist jetzt total übergeschnappt. Mit der kann ich echt nichts mehr anfangen. Und dann hat die jeden Tag gebetet. Und ich möchte es abkürzen, das ist eine längere Geschichte. Er ist eines Nachts von der Disco heimgekommen um 5 Uhr morgens und dann roch er schon den Kaffee in der Küche und hat sich gedacht, cool, meine Mama hat praktisch nur Kaffee gemacht, dass ich wieder Kraft krieg. Und dann steht da sein Vater aufrecht in der Küche, redet mit ihm, als ob nie was gewesen wäre. Und die haben ihn dann zu allen Ärzten geschickt und die haben auch nicht gewusst, wo die Tumore hin sind und geschweige denn die ganzen Folgeerscheinungen. Der Vater hat nur immer gesagt, in der Nacht, in der ich aufgestanden bin, ist mir Jesus erschienen und hat zu mir gesagt, ich soll runtergehen. Und dann konnte ich nichts anderes. So sind die alle in der Familie gläubig geworden. Und ich sitze vor dem Laptop, höre dieses authentische Gebet, also diese Gebetserhörung. Und weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe gedacht, nee, der erzählt Quatsch. Ich glaube es einfach nicht. Also es ist einfach nur, der will Geld oder so. Und ein bisschen war schon auch in mir diese Hoffnung, aber ich war auch irgendwo skeptisch. Und so bin ich tatsächlich zu dem hingefahren. Ich habe den mehrmals besucht, einmal in Nördling, einmal in Aalen, einmal zur Zeit des Pastors in Pforzheim. Ich habe mich überzeugen lassen, einfach, dass diese Geschichte ist authentisch und ich kann mir das nicht anders erklären. Und ich habe auch selber in meinem eigenen Leben viele Gebete gesprochen, die auch erhört worden sind, wo ich mir das auch nicht anders erklären kann. Also wenn ich das erzählen würde jetzt, meine ganzen Geschichten, würde ich nicht fertig werden, weil ich auch viele Gebetserhörungen erlebt habe. Aber die Ehrlichkeit müssen wir haben. Es ist schon eine Spannung da zwischen einerseits, okay, es scheint so, als ob es authentische Gebetserhörungen gibt. Und andererseits gibt es aber auch extrem viele Situationen, wo Gebet nicht erhört werden. Und es drängt sich diese Frage immer wieder auf. Ja, warum denn? Also warum werden Gebete erhört? Manche werden nicht erhört. Was ist der Grund dafür? Und ich möchte jetzt versuchen, 2 Punkte euch so ein bisschen zu geben. Und als erstes möchte ich ein bisschen mit dem intellektuellen Punkt anfangen. Und zum Schluss dann auf den emotionalen Punkt eingehen. Also als erstes gehen wir mal diese Argumente durch und dann machen wir zum Schluss dann ein bisschen, wenn du in der Situation bist und eigentlich die ganzen rationalen Sachen sagst, komm, rutsch mir da den Buckel runter, dann kommt später noch deine Chance. Man kann ganz platt sagen, ja, es war nicht der Wille Gottes. Also klar, wenn es nicht der Wille Gottes ist, dann passiert es nicht. Aber das löst eigentlich auch nicht so richtig die Frage, weil dann müssen wir ja Folgefrage machen, warum war es denn nicht der Wille Gottes? Und dann verschiebt sich ja auch bloß das Komma. Und genau da ist eine Erkenntnis wichtig für uns, wenn wir das logisch nachvollziehen möchten, warum Gott manchmal Gebete nicht erhört, nämlich die Lehre des Gott, dass wir uns ihn vorstellen als ein Vater. Und wir als Gläubige sind also seine Kinder. Und als ich diese Erkenntnis hatte, hat sich für mich diese Frage irgendwie, wie dieser Schlüssel war das, und dann hat sich das alles für mich, auf einmal konnte ich das nachvollziehen. Also du erinnerst dich bestimmt, als du noch klein warst und deine Eltern dir mal was verboten haben, oder? Also du wolltest irgendwas unbedingt, aber die haben es einfach nicht erlaubt. Oder vielleicht bist du Mama oder Papa und du bist tagtäglich vor der Situation, dass du deine Kinder in Schranken weisen musst, weil es einfach sonst überbordet. Aber was ist der Grund, warum Eltern ihren Kindern Dinge nicht erlauben? Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Also ich weiß, bei mir war das so, ich wollte immer Call of Duty spielen. Also das ist dieses Videospiel, wo du halt andere einfach erschießt. Also so ein Ballerspiel, Videospiel. Und meine Eltern haben es halt nicht erlaubt. Und in der Situation, ich sage dir, ich war so nervig. Ich habe meine Eltern wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben. So hartnäckig und so quengelig und auch aggressiv. Und ja, aber alle machen das und ich verstehe, warum kann ich das nicht machen? Und jetzt heute bin ich jetzt hier alt genug und blick zurück auf meine Vergangenheit und auf die Entscheidungen von meiner Mama und von meinem Papa. Und heute weiß ich natürlich, warum die das verboten haben. Ja, weil es eine gewaltverherrlichende Darstellung ist und weil es mit meinem Charakter einfach eine schlechte Entwicklung gibt. Und heute kann ich das nachvollziehen. Aber in dem Moment war das für mich so, müsste es so streng sein? Und ich glaube, so können wir das auch auf Gott übertragen. Ich meine, er will auch, dass unser Charakter geschleift wird. Und deswegen lässt er wahrscheinlich manchmal Dinge zu, die unangenehm sind oder setzt uns Grenzen, aber dass unser Charakter geschleift wird, weil er den Lohn im Nachhinein ansieht. Anderer Aspekt ist, was ich sehr häufig gehabt habe in der Kindheit, ich bin immer wieder in die Schranken gewiesen worden, weil ich zu viel esse. Und vor allem, wenn es Feste waren. Also meine Mama, die ist halt die beste Köchin, die es gibt. Und dann wollte ich halt immer irgendwie Brot essen oder Breze oder sonst irgendwas. Und dann hieß es aber immer, nein Elias, du kannst jetzt nichts essen, weil später gibt es dann halt noch den ganzen Braten und die Nachspeisen und... Ja, du kennst es eh. Und in dem Moment war es wieder so, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt. Und ich bin ja immer noch so teilweise, dass ich einfach da mich zügeln muss. Aber was wir daraus lernen können, ist, dass Eltern häufig Kindern eine Grenze setzen, weil sie eigentlich was viel Schöneres und Besseres für sie geplant hätten. Und jetzt in diesem Moment musst du aber das aushalten, dass du nichts isst. Ja, wie ist es mit Gott? Er liebt dich. Wenn du vielleicht denkst, er hört dein Gebet nicht, vielleicht ist es ein viel besserer Plan, den er für dein Leben eigentlich hat. Und du könntest dankbar sein dafür, dass er sagt, warte noch, weil ich habe noch ein Festmahl für dich vorbereitet. Und natürlich fühlt sich das in der Situation schlecht an, weil du jetzt eine Situation geändert haben möchtest, aber er hat was viel Besseres für dich vor. Und deswegen sagt er, hey, ich liebe dich, ich bin dein Vater, warte. Meine Eltern haben mir immer wieder gesagt, fass nicht in die Steckdose. Weil was passiert dann, wenn ich hier die beiden Pole verbinde? Ja, Strom fließt über mein Herz und dann bin ich tot. So, Gott erhört auch Gebet nicht, weil er uns einfach beschützen möchte vor unserer eigenen Gebetserhörung. Weil wir uns manchmal gar nicht vorstellen können, was die Konsequenzen von unserem Gebet sind, wenn wir das. Und so könnte ich jetzt weitermachen und diese Liste, die soll jetzt auch nicht irgendwie vollständig sein. Und es gibt bestimmt viele Gründe. Ich habe vorher vor dem Gottesdienstbeginn mit einer Mutter geredet hier. Und die hat gesagt, sie ist auch der Überzeugung, du musst einfach deinen Kindern sagen, dass sie Jacke anziehen müssen, wenn es kalt draußen ist und dann darauf insistieren. Das auch, wenn es quengelig wird und muss ich jetzt die Jacke anziehen? Ja, sonst wird das Kind krank. Und das ist deine Verantwortung als Mama und als Papa, dass du darauf insistierst, dass es das nicht, dass der Wille da nicht durchgesetzt wird. Aber so ist ja genauso die Verantwortung von Gott, dem Schöpfer, gegenüber seiner Schöpfung, dass er uns gewisse Dinge einfach nicht gibt. Weil er weiß, dass es im Nachhinein, ja, dann würden wir uns erkälten. Und jetzt als allerletzten Grund, und dann beende ich jetzt auch diese Intellektuelle, wenn du sagst, das ist ein bisschen zu abstrakt für dich, möchte ich eine Sache sagen. Die Erwartungshaltung, dass du jede einzelne Sache von dem Willen von Gott immer nachvollziehen kannst, die ist eigentlich falsch. Weil er viel zu groß ist, als dass du das verstehen könntest. Es gibt einen Stern, der heißt Scuti. Der Scuti hat einen Durchmesser, der achtmal so groß ist wie die Erdumlaufbahn um die Sonne. ist ein einziger Stern. Versuch dir das mal vorzustellen. Ich meine, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich kann mir noch nicht einmal vorstellen, wie groß Paris ist oder wie hoch der Eiffelturm ist. Und jetzt sich vorzustellen, ein Stern, der 8-mal den Durchmesser hat von der Erdumlaufbahn um die Sonne. Und jetzt stell dir mal unzählige Galaxien vor. Das ist ein Stern in einer Galaxie. Vielleicht gibt es viel größere Sterne als in Scuti. Und jetzt stell dir mal den Schöpfer vor, der das gemacht hat. Ich meine, natürlich können wir das nicht immer begreifen. Wir haben einfach keine Vorstellung von Gott. Die Erwartungshaltung, dass wir alles ins Detail immer verstehen, ist eigentlich eine irreführende. Das ist ja genauso, wie wenn ein Zweijähriger mit mir über ganz komplexe Mathematik sprechen möchte. Keine Ahnung, eine Fast-Fourier-Transformation verstehe ich selber ja noch nicht richtig. Und jetzt, wie soll ich jetzt mit einem Zweijährigen mich darüber unterhalten? Tue ich mich schwer, das einem Zweijährigen zu erklären. Selbst wenn er es wirklich verstehen wollte, könnte er es nicht. Ich glaube, dass wir auch das akzeptieren müssen, so unangenehm wie es ist. Wir können nicht alles ins Detail immer nachvollziehen. Und es leitet uns letztlich eigentlich auch in eine gewisse Haltung der Demut. Es bringt, wenn man so das wirklich sich vorstellt, okay, Gott ist anscheinend wirklich so groß, dann merken wir eigentlich, wie klein wir im Vergleich zu ihm sind. Und so ein bisschen unsere Rolle wird dann plötzlich eine andere. Der intellektuelle Teil oder die intellektuelle Antwort, das ist das eine. Vielleicht kannst du das auch alles nachvollziehen, aber du sagst, aber Elias, meine Gefühle sagen was ganz was anderes. Ich habe schon so lange gebetet und es ist immer noch nichts passiert und ich kenne diese ganzen Argumente. Ich weiß das selber. Du erzählst mir Sachen, die ich schon kenne. Es hilft mir alles überhaupt nichts. Und vielleicht bist du auch in diesem, das ist dann was anderes. Das hat dann mit Gefühlen zu tun. Und Gefühle kannst du nicht mit Rationalität lösen. Genauso wenig kannst du Rationalität irgendwie, also es sind einfach zwei verschiedene Sachen. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Bibel solche Gebete finden, wie von Asaf. Das ist die Lösung, die ich dir vorschlagen möchte, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, komm, also das ist mir einfach zu viel jetzt mit diesem Gebet. Ich werfe das Handtuch, ich lasse es bleiben. Es gibt verschiedene Formen von Gebet. Wenn es dir sehr gut geht, dann liegt es nahe, dass du Dankgebete sprichst. Gott, danke, dass es mir so gut geht und dass du mich so gesegnet hast. Wenn es ja vielleicht Dinge gibt in deinem Leben, die du besser haben möchtest, dann willst du ein Bittgebet sprechen oder für jemand anderen eine Fürbitte beten. Aber eine Gebetsform, die sehr unbeliebt ist und auch ja eigentlich worüber man kaum redet, ist das sogenannte Gebet der Klage. Ein Gebet, das so ausschaut wie das, was Asaf gemacht hat. Ich stelle mir das vor wie so eine Gießkanne. Da ist ganz viel Wasser drin. Und in diesem Klagegebet, also du beschreibst einfach deine ganzen Emotionen. Du sagst es einfach, Gott, ich fühle mich so, ich kann auch nicht mehr und es ist mir zu viel. Und hast du vergessen, dass du eigentlich gut sein solltest? Wenn ich an dich denke, dann stöhne ich. Ich kann nicht mal mehr beten, weil ich so viel Kummer habe. Ich habe schon probiert die ganze Nacht. Das ist ja, was der Asaf sagt. Das ist in der Bibel so drin. Das ist eine Gebetsvorlage für Menschen, die am Ende sind. Okay, wenn du jetzt in einer Situation bist, wo es dir sehr gut geht, dann ist es vielleicht eine Sache, die du nicht in Erwägung ziehen solltest. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass Menschen, die überlegen, lasse ich das überhaupt mit dem Gebet? Das wäre vielleicht mal eine Gebetsform, die du ausprobieren solltest, dass du es einfach beschreibst, wie es ist und dann wie diese Gießkanne, die sich entleert. Es ist so wie, du sagst es alle, das fühle ich und das fühle ich und das ist, wie es ausschaut und das wünsche ich mir und das ist meine Enttäuschung, die mich wirklich trifft. Und dann schüttest du das alles aus, alles weg. Einfach sage es so, wie es ist. Das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du einer bist, der es einfach jetzt nicht mehr betet, weil er zu oft schon enttäuscht worden ist. Sag es zu Gott. Er hält es aus. Er ist auch nicht enttäuscht von dir, wenn du ihm das sagst, weil er weiß ja eh schon, wie es dir geht. Und dann kommen wir zur zweiten Hälfte von dem Psalm. Ich möchte dir gern ab Vers 11 vorlesen, was Asaf dann sagt. Also ihr habt es jetzt verstanden, das ist so ein bisschen, also ihr erinnert euch an den Psalm, den Anfang. Aber jetzt hört ihr mir an, wie der Psalm endet. Er sagt, es schmerzt mich, dass sich Gottes Zuwendung in Hass verwandelt hat. Also ist noch bei diesem Ausschütten. Er sagt immer noch Klage. Und jetzt pass auf. Herr, ich erinnere mich an alles, was du getan hast, an alle Wunder, die du einst vollbracht hast. Ständig stehen mir deine Taten vor Augen. Immer wieder muss ich an sie denken. Gott, deine Wege sind heilig. Gibt es einen Gott, dessen Macht er deinen gleichkommt? Du bist der Gott der Zeichen und Wunder. Du hast den Völkern deine Macht gezeigt. Du hast dein Volk durch deine Stärke befreit und die Nachkommen Jakobs und Josefs. Also meint das Volk Israel. Und plötzlich nimmt dieser Psalm eine Wende. Ist komplett anders. Und ich stelle mir das so vor wie in dieser Gießkanne. Irgendwann ist das alles ausgeschüttet. Und dann ist Zeit, sich zu erinnern an das, was Gott schon mal getan hat. Und dann wird es wieder mit was Neuem aufgefüllt. Und so ein Klagegebet, es sollte nicht respektlos gegenüber Gott sein. Das, also irgendwie Gott zu beleidigen oder so, das wäre jetzt eigentlich nicht die Form von Gebet, für die ich jetzt appellieren möchte. Aber dass ihr das einfach authentisch und ehrlich ausschüttet. Dann verwandelt sich das plötzlich in eine Bewunderung. Er beendet den Psalm im Vers 17 mit den Worten: Gott, als dich das Rote Meer sah, da erbebten die Wassermassen. Die See wurde bis in ihre Tiefen erschüttert. Der Himmel öffnete seine Schleusen. In den Wolken grollten Donner und blitzende Pfeile zuckten hin und her. Donnerschläge ertönten aus dem Sturm, Blitze erhellten die Welt, die Erde zitterte und bebte, dein Weg führte durch das Meer, deine Straße durch die mächtigen Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Schafherde hast du dein Volk diesen Weg geführt, Mose und Aaron waren deine Hirten. Der Psalm fängt mit der Beschreibung von seiner Wunde an. Er fängt mit der Klage an. Und er endet dann aber in Bewunderung. Und ich weiß, dass es schwer ist, gerade wenn du in dieser Situation bist und eigentlich wirklich am Ende bist. Lass dich ein in dieses Klagegebet. Probier es mal. Beschreib Gott einfach, wie du dich fühlst. Bist du einfach fertig bist mit dem Klagen und einfach nichts mehr zu sagen hast. Und dann erinnere dich an das, was Gott tut. Und dann werden sich diese Wunden, die du hast, in Bewunderung umwandeln. Und mein größter Wunsch für jeden, der jetzt zuhört, ist, dass wenn ihr am Ende von eurem Leben zurückblickt auf euer Leben, insbesondere euer Gebetsleben, auf all die Berge schauen könnt und sagen könnt, ja, da habe ich gedankt, aber auch auf all die Täler schauen könnt, sagen könnt, in diesen Tälern habe ich auch gebetet und habe mein Herz ausgeschüttet. Ich habe mein ganzes Leben gebetet. Das ist mein Wunsch für euch, dass ihr euch wieder neu einlasst, selbst wenn ihr enttäuscht worden seid oder euer Gebet noch nicht erhört ist. Und ihr könnt es vielleicht intellektuell nachvollziehen, das ist alles schön und gut. Aber irgendwann muss man zu dem Punkt kommen, wo ich mich wieder neu auf Gott einlasse. Und dann werden wir eine Gemeinde sein, die geprägt ist von vielen Wunden, die zur Bewunderung geworden sind.